Die Einleitung von Ihnen, Herr Sommer, erinnert mich an eine Situation, die ich vor nicht allzu langer Zeit auf dem Friedhof erlebt habe. Ich war da, um einen Bekannten mit zu Grabe zu tragen, und da war ein freier Redner. Und es war eine eigenartige Sache, eine Beerdigung zu erleben mit einem freien Redner. Haben Sie schon mal erlebt?
Ja.
Weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber mir ist es so ergangen, okay, der hat gut gesprochen und man hat viel aus der Vita des Verstorbenen gehört und gelernt. Aber unser Stichwort heute Abend, Hoffnung, Fehlanzeige. Geht es Ihnen auch so? Ja? Das darf der freie Redner ja auch nicht, weil er hat ja mit der Religion, mit der Kirche nichts zu tun. Ja, da wird also nur zurückgeblickt und nicht vorausgeblickt. So, also schon eigentümlich, wenn man da als gelernter Theologe und Christ seit über 60 Jahren dann so von der Hoffnung abgeschnitten wird bei so einer Gelegenheit. Also ich fand es fast unerträglich, muss ich sagen. Aber gut, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Heute wird ja alles mit dem freien Redner erledigt, sogar die Trauungen, ne? Nur die Taufen, da geht das irgendwie schlecht, weil Taufe ist halt doch was Religiöses. Okay, was dürfen wir hoffen? Hoffnung ist vielleicht doch das, was uns als Christinnen und Christen irgendwo auszeichnet, ist vielleicht auch das, was wir sozusagen zum Besten geben können, wenn wir am Sonntag als Pastorinnen und Pastoren von der Kanzel predigen oder überhaupt in die Gesellschaft ausstrahlen in irgendeiner Form, Hoffnung geben. Ich persönlich glaube nicht, dass unser Beitrag, ich werde jetzt schon sehr programmatisch, dass unser Beitrag zur Gesellschaft ist, dass wir die Umweltbewegung rechts oder links überholen oder dass wir uns in Nachhaltigkeitsprogrammen üben oder in Genderfragen oder sonst irgendwas. Das können andere besser. Was uns ausmacht und dass Sie heute hier so viele da sind, bestätigt mich in dieser Auffassung. Was uns ausmacht, ist die Hoffnung, die wir geben können. Ja, und was das für eine Hoffnung ist, was die Menschen trösten kann, was die Menschen ja auch in schwierigen Lebenssituationen zum Durchstehen bringen kann, darum soll es heute Abend gehen. Hoffnung, Evangelium, gute Nachricht, das hat was mit Hoffnung zu tun. Lassen wir uns davon nicht abschneiden. Und ich bin nun mal der Neutestamentler, also werde ich dann auch vom Neuen Testament hier erstmal gucken, was gibt es denn da alles für Bilder über die Zukunftshoffnung. Und dann fragen, was von diesen Bildern ist tragfähig, auch nach 2000 Jahren noch, was vielleicht eher nicht so. Sind wir mal dann nüchtern ein bisschen und ehrlich und gucken mal auf die Texte. Ja, vielleicht haben Sie es auch gemerkt und gesehen, es gab ein Interview. Wurde dann auf Evangelisch Wuppertal und so weiter, auf der Kirchenkreisseite wurde das auch hochgeladen und ja, ich fand es spannend, dieses Interview ging nämlich so ein bisschen in eine andere Richtung, als was ich heute vorhabe, mit Ihnen anzuschauen. Aber ich möchte es aufgreifen, dass wir da vielleicht auch einen Bogen hinkriegen. Also, da kamen so Fragen, wie ist denn ewiges Leben heute noch ein Thema überhaupt? In der Kirche, in der Uni, außerhalb der Uni? Welche Relevanz haben Himmel und Hölle für Christinnen und Christen heute? Boah, da stand ich da und sollte dann Antwort geben. Ich bin jetzt nun nicht der Soziologe oder derjenige, der hier irgendwelche Feldforschungen betreibt zu diesen Fragen. Aber ich habe ja nur so ein bisschen auch Erfahrungswerte von den Studierenden und natürlich von vielen Gesprächen außerhalb. Ist das ewige Leben heute noch ein Thema? Sie sind heute hier. Also es ist ein Thema. Das ist schon mal eine Feststellung. Bei den Studierenden Bei den jungen Leuten ist das so eine weiß nicht Geschichte. Da fehlen auch so die Bilder, da fehlt die Vertrautheit mit biblischer Sprache, aber sowas Diffuses irgendwie, ewiges Leben, Paradies oder wird es wohl schon geben? Gehen wir ganz raus aus dem kirchlichen Bereich in die Gesellschaft hinein, die heute mehr oder weniger unkirchlich daherlebt, dann ist eher die Frage, wie kann ich mich möglichst lange jung halten? Ja, ja glaube ich schon. Ne? Gibt es ja viele Mittelchen, um den Alterungsprozess rauszuzögern. Aber dass hier so die Hoffnung wäre auf ein wie auch immer gestaltetes Leben, ein Dasein nach dem Tod, das ist vielleicht irgendwo im Hinterkopf eine Hoffnung, aber so nach außen hin, nö, eher nicht. Lass uns jetzt leben. So, ja, das habe ich auch gerade nach Corona so empfunden. Ja, jetzt erst recht. Solange wir noch können, jetzt hier leben. Was danach kommt, interessiert uns nicht. Ist bestimmt auch so, gehört auch in dieses Gesamtbild hinein, denke ich mal. Ja. Eine weitere Frage des Interviews war, was ist von Nahtodberichten zu halten? Da hat jetzt jemand versucht, mich auf diese Schiene zu setzen. Könnte man nicht durch dieses Türchen Nahtoderfahrung doch einen Blick da ins Jenseits kriegen, der uns zeigt, wie es da drüben wirklich aussieht? Ich habe auf diese Frage mit einer kleinen Anekdote geantwortet. Kennen Sie wahrscheinlich. Von den zwei Mönchen im Mittelalter. Kennen Sie, ne? Wie war das noch? Können Sie es noch? Haben Sie es noch drauf? Bitte?
Alto oder Talito?
Ja, genau. Wie ist es da drüben? Die versprechen sich gegenseitig, wer zuerst da stirbt, der gibt dem anderen Hinweis, wie es da drüben aussieht. Ja, und dann stirbt der Erste. Ein paar Nächte später kommt dann so die Antwort. Ist es so oder ist es so? Und es kommen zwei Wörter. Totaliter, aliter. Vollkommen anders. Finde ich, auch wenn es nur eine Legende sein mag, finde ich sehr schön gewählt, weil alles, was wir in der Bibel lesen über Zukunftshoffnungen, diese ganzen Bilder von Paradies, Reich Gottes, ewigem Leben und so weiter, alle diese Bilder sind eben nur Bilder. Es sind letztlich menschliche Vorstellungen über das, was da vielleicht mal kommen könnte nach dem Tod oder wie es im Jenseits aussehen könnte. Ja, wir können nicht anders, als mit unseren Bildern uns versuchen, da so ein Fensterchen zu öffnen, um einen Eindruck davon zu kriegen, wie es da drüben aussehen könnte. Totaliter, aliter. Es sind Bilder und am Ende wird es ganz anders sein. Wenn man das als Überschrift nimmt über die biblischen Zukunftshoffnungen, ist man, glaube ich, auf der richtigen Spur. Wir gucken uns die gleich nochmal an, all diese Hoffnungsbilder, aber immer so, ne? Es sind Bilder. Das ist wichtig. Ja, die dritte Frage im Interview, was unterscheidet die christliche Zukunftshoffnung von anderen Religionen? Ja. Man kann auch sagen, was unterscheidet den christlichen Glauben, den Gottesglauben eigentlich von anderen Religionen? Gute Frage, nächste Frage. Ich bin jetzt nicht der Religionswissenschaftler oder so, der das jetzt haarklein alles aufzählen könnte, aber Sie wissen ja selber, so im Fernen Osten rechnet man eher mit Reinkarnation und Zyklen und Karma und was weiß ich. Und im Islam ist doch eine sehr mechanistische, möchte ich sagen, Vorstellung davon, ob der Mensch nach seinem Tod in die eine oder in die andere Richtung marschiert. Da ist so eine Vorstellung, dass die Toten über ein tiefes Tal gehen müssen, ich glaube sogar Jerusalem und dann das Kidrontal und da drüben irgendwo. Und sie müssen wirklich auf Messerschneide darüber wandern. Und wenn sie jetzt zu sündig waren, werden sie in den Abgrund, in die Gehenna, in die Hölle stürzen. Es sirret, heißt diese messerscharfe Brücke darüber. Das habe ich mir noch gemerkt damals. Und ja, wie ist es im Christlichen? Wir schauen, wir gucken uns das an. Ich erzähle Ihnen erstmal so, versuchen ein Kaleidoskop der christlichen Zukunftshoffnungen und vielleicht auch zum Teil Befürchtungen Ihnen zu eröffnen. Was hat Jesus alles erzählt? Was weiß das Neue Testament über die Zukunft zu sagen? Es gibt so tolle, viele Bilder. Das altertümlichste ganz sicherlich ist das Bild vom Paradies. Das Paradies, das am Anfang der Schöpfungsgeschichte seinen Ort hat und dessen Türen dann nach dem Sündenfall für ja, eine lange Zeit zugefallen sind. Und in der Offenbarung des Johannes am Ende wird diese Tür dann wieder geöffnet werden. Das Paradies als ein Inbegriff dessen, was man verloren hat, ein Sehnsuchtsort, nach dem man sich zurücksehnt, bei dem es friedlich zugeht, wo die Tiere und die Menschen und alle Kreaturen miteinander im Frieden leben, ja, und wo es keinen Mangel gibt, keinen Hunger, keine Krankheit, kein Leiden, kein Sterben, kein Nichts. Ein wunderschönes Bild, wie ich finde, was uns die Bibel, und das ist so der Rahmen vom Anfang bis zum Ende, vor Augen führt.
Wir singen es doch Weihnachten. Heute schleust er wieder auf die Tür.
Heute
Heute
schleust
schleust
er
er wieder
wieder
auf.
auf, wenn Jesus wiederkommt. Und wir wissen ja, Weihnachten hat so eine doppelte Bedeutung. Ne? Advent haben wir davor. Advent ist lateinisch, heißt Ankunft. Der griechische Begriff Parousia heißt auch Ankunft, heißt auch Wiederkunft. Wir feiern an Weihnachten die Geburt des Jesuskindes, aber auch die Wiederkunft Christi, auf die wir hoffen. Und Advent, wissen Sie sicher, wissen Sie, welche Farbe das Paramentvolle vorne an der Kanzel hat, am Altar hat? Welche Farbe ist das? Bitte? Advent. Lila. Warum? Fastenzeit. Haben Sie schon mal gefastet am Advent? Ja. Fastenzeit, Bußzeit, warum? Weil es die Zeit der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi ist. Ja, ich weiß noch in meiner Kinderzeit, Jugendzeit, da gab es zwar, wurde auch viel gebacken und so, aber die Sachen gab es erst an Weihnachten. Das war heftig. Und dann waren die Sachen so hart, so. Okay. Was haben wir noch Schönes, außer Paradies und Wiederkunft Christi mit all dem, was das mit sich bringt? Wir haben auch natürlich die Rede vom Reich Gottes. Das Reich Gottes, von dem Jesus immer spricht in den tollen Gleichnissen, eine Art der Herrschaft Gottes über die Menschen, wo es allen Menschen gut geht, wo alle Menschen wiederum in Frieden zusammenleben, wo es keinen Mangel gibt, wo es vor allen Dingen gerecht zugeht. Die Vision des großen Reiches Gottes oder der Herrschaft Gottes ist auch so ein Rahmen um die biblischen Zukunftshoffnungen. Was gibt es noch? Gemeinschaft mit Gott, schon sehr spirituell. Ewiges Leben. Das neue Jerusalem. Ja. Das neue Jerusalem, das ist ja auch eine spannende Geschichte in der Offenbarung des Johannes. Ne? Wo ist denn das neue Jerusalem? Da unten oder da oben? Wahrscheinlich in der Mitte. Ne? So, also oben und unten gibt es da nicht mehr auf einmal. Ne? Also die Vorstellung und deshalb auch wieder ein Bild, dass es zwischen Gott und den Menschen nichts Trennendes mehr gibt, dass wirklich Gemeinschaft herrscht und es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen, dass wir nach oben, beziehungsweise dass Gott nach unten kommt, seine Herrschaft hier auf Erden, in Jerusalem, auf dem Zion errichten wird. Ne? Oder umgekehrt, wir kommen nach oben, 1. Thessalonicher Brief, und vielleicht finden wir uns dann in der Mitte, wie auch immer. Neues Jerusalem. Ne? Was haben wir noch? Haben Sie noch so Bilder? Ja, Paradies. Ah, Paradies. Immer wieder Paradies. Ja, das ist einfach. Vielleicht das schönste Bild überhaupt. Ne? Und dann, bitte?
Hochzeit des Lammes, ja, ein großes Freudenfest. Immer die Gleichnisse Jesu liest, ne, Lukas 14, dann gibt es ein tolles Happening, ein Freudenfest der Exa-Klasse. Und wenn man die Bilder so in den Gleichnissen sieht, das ist eine harmonische Geschichte, wo auch nicht unterschieden wird, bist du reich, bist du arm oder welche Hautfarbe hast du, sondern alle zusammen werden dann ein großes, großes Fest feiern. Ne? Königliche Hochzeit, großes Abendmahl, wie auch immer diese Bilder sind. Bei den 10 Jungfrauen ist auch irgend sowas. Ne? Ja, ja, auch ganz tolle Bilder. Ja, und dann ist da irgendwo noch die Rede vom ewigen Leben. Das ewige Leben. Die Hoffnung darauf, dass die Vergänglichkeit aufhört. Und ja, dass es kein Ende mehr gibt. Das ist das eine, quantitativ, aber natürlich auch qualitativ. Das ewige Leben ist das Leben in Fülle. Ja, das keine Grenzen hat von der Qualität her. Ja, Leben intensiv, ewig. Wenn ich Sie fragen würde, wann kommt das? Vor 1000 Jahren.
Also wenn man in die Bibel guckt, die waren so optimistisch, dass das nicht mehr so lange dauert.
Logiker nach vorne. Wann fängt das ewige Leben an? Wenn es ewig ist, wann fängt es an? Es ist schon immer da. Gibt kein Anfang, kein Ende. Also, vielleicht die Frage, wann wir da hinfinden. Ne? So, okay. Ja. Gut. Und dann sagt Jesus noch, dass alles wird passieren, wenn, solange noch meine Jünger am Leben sind. Markus 9,1, könnt ihr nachlesen, kurz vor der Verklärungsgeschichte. Wahrlich, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie das Reich Gottes kommen sehen. En dynamai, sagt der Griechisch, in Kraft, dynamisch. So, das heißt, Jesus hatte nicht nur eine Vorstellung, was da kommt, sondern er hatte auch eine Vorstellung, wann es kommt. Wenn wir jetzt mal kleinlich wären, würden wir sagen, lieber Jesus, da hast du dich geirrt. Die Jünger sind gestorben. Das mit dem Reich Gottes, das ist so eine Sache. Ein französischer Theologe hat mal gesagt, vor 120 Jahren, Jesus hat das Reich Gottes angekündigt. Gekommen ist die Kirche. So ironisch meinte er das auch. Alfred Loisy. Ja. Und da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Punkt. Ah, ich habe noch eine Zukunftshoffnung, habe ich vergessen. Das finde ich interessant, dass Sie die auch nicht genannt haben. Aber ohne die scheint es nicht zu gehen.
Das Gericht.
Das Endgericht. Das Endgericht. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird Gericht gehalten. Dann wird unterschieden, ne? Wer gehört dahin, wer gehört dahin? Gericht. Jetzt frage ich Sie mal, wann haben Sie die letzte Gerichtspredigt gehört in Ihrer Kirche?
Nee.
Wird nicht mehr gepredigt, ne?
Ich kann doch für Sonntag noch was ändern. Matthias, wenn die dann alle wiederkommen.
Ja, ja. Ja, es ist wirklich interessant, weil zu meiner Jugendzeit, ich komme wieder auf früher, früher war alles gut, wissen Sie ja, zu meiner Jugendzeit war das, ne, pass auf, dass ihr euch nicht zum Gericht esst und trinkt. Oh, ich gehe nicht zum Abendmahl, ich lasse es lieber bleiben. Ja, so ist das in den Reformierten, ne? Ist halt so 1 Korinther 11, so. Und dann ziehst du den Kopf ein und dann überlegst du genau, hast du noch irgendwo offene Baustellen mit deinen Nächsten, Nächstinnen?
wenn da noch was ist, dann geh lieber nicht zum Abendmahl. Es könnte der Boomerang zurückschlagen. Ja, das mit dem Gericht gilt ja in der modernen Pädagogik eher als Ausdruck einer schwarzen Pädagogik, mit denen man den Kindern möglichst keine Angst mehr machen sollte. Die Frage ist, haben wir das endlich quitt, die Rede vom Gericht, wenn wir vom Paradies reden, vom ewigen Leben, vom Reich Gottes und so weiter? Geht das ohne Gericht oder wie ist das? Kommen wir noch drauf. Also ich gebe es nur mal so rein jetzt. Ja, müssen wir mitbedenken. Gehen wir aber noch mal so auf diese Geschichte da. Wann soll das Ganze denn anfangen? Und egal ob Gericht oder ewiges Leben oder Reich Gottes oder so, Jesus sagt, schon sehr bald. Paulus übrigens auch. Im ersten Thessalonicher Brief, ne, sagt er, wir, die wir überleben bis zur Ankunft des Herrn. Was hatte der da für eine Vorstellung? Er überlebt. Er wird nicht sterben, bevor Jesus wiederkommt. Und das war für damalige Juden und Jüdinnen war das eine ganz, ganz wichtige Hoffnung, dass man selbst zur messianischen Generation gehört, die am Leben ist, wenn der Messias kommt. Das steht so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Und die Sorge, was ist dann mit denen, die schon gestorben sind? Die haben ja einen Nachteil. Ne? Bis die aus ihren Gräbern rauskommen, sind die anderen ja schon längst oben angekommen. Ja, da sagt Paulus, wir, die wir überleben, das setzt er einfach voraus, er gehört zur messianischen Generation, aber wir werden keinen Vorteil haben vor den anderen, die schon verstorben sind. Er meint das als Trost. Denn bevor dann die einen einen Vorteil haben und die anderen einen Nachteil, wird etwas passieren, was heute noch nicht genannt wurde, nämlich die Auferstehung der Toten. Auch eine Zukunftshoffnung. Und wenn die Toten erst auferstehen und dann kommt alles andere in die Gänge, dann haben die einen vor den anderen keinen Vorteil oder Nachteil. Clever. Na, dann werden sie alle gemeinsam, sagt Paulus, nach oben entschwinden, Jesus entgegen. Der kommt von oben, dann trifft man sich schnell mit. 1. Thessalonicher 4, können Sie nachlesen. So, das war jetzt so ganz nebenher die Geburtsstunde der christlichen Auferstehungshoffnung. So mal eben aus der Not geboren, was sage ich meinen Leuten, die gerade ihre Toten betrauern und eigentlich gedacht haben, Jesus hat auch gesagt, er kommt jetzt gleich und jetzt sterben uns die Leute weg. Auferstehung der Toten. Ja. So, das haben wir noch vergessen. Genau. Also wir halten erstmal fest, 90% aller Zukunftsvisionen sind positiv. Und dann gibt es da noch so ein bisschen das Gericht und natürlich Hölle könnte man auch noch nennen und Verdammnis und frag mich nicht und so. Ja. Jetzt machen wir einen großen Sprung. 2000 Jahre. Dann sind wir hier. Und die Frage ist, und die stelle ich mir schon sehr oft, wenn ich die jungen Leute dann vor mir sehe, die die Bibel bisher noch nicht so gut kennen, was davon ist noch tragfähig, was davon ist vermittelbar, was davon ist glaubwürdig, 2000 Jahre später, Zukunftshoffnung, eine Bilanz. Was hat sich tatsächlich erfüllt? Fangen wir mit dem Negativen an. Das mit dieser Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommen wird, um das Reich Gottes zu errichten, um all die schönen Sachen zu machen, hat sich nicht erfüllt. Ist eine Illusion. Vision oder Illusion? Große Frage. Ist eine Illusion. Wenn heute christliche Gruppen so am Rande unseres Spektrums mit der Frage beschäftigen, wann kommt dann denn jetzt wieder? Und fangen an zu rechnen, lesen die Offenbarung des Johannes. Wir sind jetzt gerade in Kapitel 7, 13, 2024. Also dauert das jetzt noch ungefähr, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die haben das ziemlich lange und professionell betrieben, diese Rechenspiele. Und am Ende mussten sie dann auch zugeben, dass das zu nichts führt. Ja, aber es gibt immer wieder so diese Denke, das muss doch jetzt passieren und ja. Oder ist es einfach doch nur eine Illusion? Müssen wir sagen, Jesus hat sich geirrt, er war vielleicht doch nicht so göttlich. Und Paulus, na gut, er war eh Mensch, ist nicht so schlimm. Aber wie ist das? Als Neutestamentler steht für mich damit die Frage der Glaubwürdigkeit der Schrift irgendwo auf dem Spiel. Spätestens seit der Aufklärung, seit genau hingeguckt wird, ne, von den Rationalisten oder so, guck mal, was da steht und guck mal, was passiert ist. Ne? Aber nicht erst seit der Aufklärung. Ich sage eben, gucken Sie mal im 2. Petrusbrief in Kapitel 3 nach. Da werden Skeptiker kommen, heißt es da. Spötter. Die sagen, ihr habt gesagt, da kommt jetzt das Gericht bald. Und was ist passiert? Nichts. Ja, was sagt der Autor des Petrusbriefs darauf? Der sagt nicht etwa, ja, ihr habt recht. Vielleicht sollten wir da doch nochmal anders drüber nachdenken. Und vielleicht hatte Jesus ja doch nicht recht. Nein, er sagt ganz anders. Was ihr für Verzögerung haltet, das ist keine Verzögerung, sondern das ist Ausdruck der großen Geduld und Langmut Gottes, der nichts anderes will, als dass möglichst alle Menschen noch zu ihm finden. Umkehr, Buße tun, zu ihm finden. Deshalb hat das den Anschein, dass da bisher noch nichts passiert ist. Aber wenn ihr denkt, das geht jetzt immer so munter weiter, dass da nichts passiert, dann denkt mal an die Tage Noahs. Wie war das da? Alles sah so aus, als würde es immer so weitergehen und auf einmal Sintflut. Oder nehmt euch mal den Psalm 90 vor, den kennen Sie auch alle. Ein Tag ist wie 1000 Jahre. Oder 1000 Jahre sind wie ein Tag vor Gott und umgekehrt. Ja, was heißt das? Berechnen können wir hier gar nichts. Und wenn jemand meint, er müsse genau nachrechnen, dem sei in Stammbuch geschrieben, Gottes Uhren ticken anders. Also, was, wenn Jesus sagt, das kommt bald, also dieses bald, was heißt das schon? Da kann auch 2000 Jahre sein, kann auch 3000 Jahre sein oder noch mehr. Ist ja bei Gott nur ein bisschen, ein paar Tage. So. Ja. Ja, auch das ist eine Antwort, die gesucht wurde und gegeben wurde bei der Frage, wo bleibt denn jetzt die christliche Hoffnung? Interessanterweise, finde ich, wurde nie an den Worten Jesu gezweifelt. Und wenn man sich vor Augen führt, wann die Evangelien geschrieben wurden, so ein Markus-Evangelium, so sagen wir mal roundabout 40 Jahre nach Jesu Tod. 40 Jahre nach Jesu Tod. Bei den damaligen Lebenserwartungen so, gab es zwar immer noch Ausreißer, Leute, die 70, 80 Jahre alt geworden sind, gab es sicher auch. Aber wir müssen damit rechnen, dass zur Zeit des Markus-Evangeliums schon etliche Zeitgenossen Jesu verstorben waren. Das Problem also im Raum stand, kann das denn sein, was Jesus da gesagt hat? Die Leute sterben weg und Jesus sagt da sowas, solange diese Jünger da noch leben. Und das bringt mich auf eine Spur zu fragen, worin liegt eigentlich der Wahrheitsgehalt dieser Hoffnungsaussagen? Nur in diesem wörtlichen muss bald kommen? Oder haben diese Auskünfte auch noch andere Wahrheitsdimensionen? Und offensichtlich war das für den Markus-Evangelisten genauso wie für die anderen Evangelisten auch, die nämlich Ähnliches gesagt haben. Wenn es Jesus gesagt hat, dann ist das wahr. Und wenn wir den Eindruck haben, es ist doch nicht so eingetreten, dann haben wir irgendwas nicht richtig verstanden. Also lieber den Zweifel, lieber am eigenen Verstand zweifeln, als an dem, was Jesus da gesagt hat. Wenn Jesus das gesagt hat, dann ist das wahr, dann stimmt das. Dann müssen wir nur noch mal nachdenken, was könnte er gemeint haben? Wie könnte er es gemeint haben? Und jetzt kommt, ja, ich bin halt von Hause aus der Bibelausleger. Interessant, dass diese Auskunft in Markus 9,1 direkt vor der Verklärungsgeschichte steht. Bei Matthäus und bei Lukas auch. Was passiert bei der Verklärung? Drei Jünger gehen mit Jesus auf den Berg. Und dann tut sich der Himmel auf. Und es kommen Gestalten, die sich zu Jesus gesellen, nämlich Mose und Elia. So, das sind mit die wichtigsten Gestalten des Reiches Gottes. Jesus noch dabei. In der Verklärungsgeschichte, so die Evangelisten, hat sich das, was Jesus gesagt hat, doch schon mal erfüllt. Die drei haben das gesehen. Petrus, Johannes, Jakobus. So. Ja. Sehen Sie? Ich finde das spannend. Markus hätte ja auch sagen können, also das ist mir jetzt zu kritisch, das ist irgendwie so, sieht so aus, als hätte Jesus uns da ein faules Ei ins Nest gelegt, mit dieser Ankündigung. Ja? Lassen wir unter den Tisch fallen. Die Menschen später, die werden das gar nicht mehr mitkriegen. Haben wir Jesus gerettet? Nein! Sie halten daran fest, weil sie überzeugt sind, Jesus hat Wahrheit von sich gegeben. Und wenn es eine unbequeme oder schwer verständliche Wahrheit ist, es ist eine. So. Es ist natürlich jetzt Frage, wie kann man das heute vermitteln noch, nach 2000 Jahren, eine Erwartung an Weihnachten, an Ostern, Jesus kommt bald wieder. Sie alle, wie Sie hier sitzen, haben irgendwann mal im Laufe Ihres Lebens eine Lebensversicherung abgeschlossen. Mit der Hoffnung, dass Sie irgendwann, wenn Sie in Rente gehen, dann ein bisschen Knete kriegen. Dass sie sich ihren Lebensabend damit nochmal verschönern kann. Ja, das ist eine Sicherheit. Eine Sicherheit, also niemand von, oder ich kann mich täuschen, aber die wenigsten werden anders denken und sagen, das ist mir zu riskant mit der Lebensversicherung, ne? Jesus kommt bald wieder. Nee, sind wir ehrlich, davon leben wir nicht. Das ist nicht unser Denken, ja, dass morgen die Welt untergeht, nicht wirklich, auch wenn die letzte Generation hier gerade was anderes erzählt. Ja, also davon sind wir weg. Die Frage ist, wie lässt sich die christliche Hoffnung nach 2000 Jahren überhaupt noch denken, ausdrücken, ja, und weiter vermitteln an die nächste Generation. Spannende Frage. Jetzt kommen wir wieder so in die Richtung. Vorhin hat jemand gesagt, auf die Frage, wann fängt das ewige Leben an? Ja, wenn man selber stirbt. Hat jemand gesagt vorhin, ne? So. Ja, und in so eine Richtung gehen auch zum Teil Auskünfte in der Bibel. Dass man jetzt den Jüngern nach der Himmelfahrt in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Ja, Sie können sich vorstellen, Jesus fährt in den Himmel, die Jünger sind völlig fertig. Und gucken da und gucken, wo ist er und wann kommt er endlich? Dann kommt der Engel da, ne? Und sagt, was guckt ihr da im Himmel? You got a job to do. Ihr habt was zu tun hier. Ja, das ist das Wesentliche. Nicht hier ängstlich in den Himmel gucken, wann kommt er endlich wieder und hoffentlich ist er bald da und dann hat alles ein Ende, hat alle Not ein Ende. Nein, ihr habt Zeit geschenkt bekommen. Wenn das jetzt dauert, dann nehmt das als geschenkte Zeit. Und diese geschenkte Zeit ist irgendwie sinnvoll zu füllen. Im Sinne Gottes, im Sinne Christi. Ja, für die Jünger, für die Apostel war dann klar, jo, Mission treiben. No? Möglichst rasch das ganze römische Imperium mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringen. Und wenn das erstmal in Rom angekommen ist, das Evangelium, dann wird Jesus wiederkommen. Also das war das große Programm, der Masterplan. Ne? Kann man bei Paulus und so kann man das raushören. Und ja, hat ja auch nicht so funktioniert. Aber ich glaube, da ist ein Körnchen Wahrheit drin. Die Hoffnung, die wir haben, ist Motivation, das Leben zu gestalten. Die Hoffnung, die wir haben, ist nicht Vertröstung auf irgendwann kommt irgendwas Schönes nach dem Tod oder so, sondern ist Auftrag und Motivation, Leben und Gesellschaft zu gestalten. Ja, und wie und was genau? Ja, darüber kann man dann sich unterhalten, was das sein könnte. Ich habe vorhin mal angefangen so mit Hoffnung ist das, was uns auszeichnet. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid Salz der Erde, Licht der Welt. Nicht ihr sollt sein, sondern ihr seid. Ist das vielleicht das, was uns auszeichnet und was unser Job ist? Der Welt diese Hoffnung zu vermitteln, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist, dass das ewige Leben nicht etwas ist, was irgendwann in ferner Zukunft vielleicht mal kommt, sondern die Triebfeder, um ein, ja, ich nenne das immer so Shalom, oder um ein gedeihliches Miteinander unter uns Menschen, um dahin zu arbeiten, Versöhnungsarbeit leisten, das Liebesgebot leben, Nachbarschaftshilfe, davon auch irgendwo ein Stichwort. Ja, was auch immer, so. Ja, die Zeit ist geschenkte Zeit. Und Gott ist der Herr der Zukunft, auch der allernächsten Zukunft. Das ist das, was für mich der Wahrheitskern dessen ist, was Jesus gemeint hat. Das Reich Gottes bricht bald an. Es bricht bald an, das heißt, es betrifft jeden und jede, jederzeit. Ist nicht etwas, was irgendwann mal passieren wird, aber betrifft mich nicht. Sondern es ist so formuliert, und das ist das Bleibende, meine ich. Es geht uns an. Auch wenn wir jetzt nicht vielleicht übermorgen den Weltuntergang erleben oder die Wiederkunft Christi in persona bestaunen können, aber wir haben ein Leben, wir wissen nicht, wie lange es dauert und die Zeit, die wir haben, ist geschenkte Zeit, die es zu nutzen gilt. Das ist für mich so der Output. Und dann bleibt diese Hoffnung auf diese schönen Dinge wie Paradies, ewiges Leben und so weiter, bleibt nicht fromme Zukunftsvision, sondern gewinnt eine gestalterische Kraft, heute in der Welt zu wirken, als Kirche zu zeigen, dass es noch andere Dimensionen gibt als Wirtschaftswachstum und frag mich nicht, dass wir getröstet sein dürfen, auch wenn es den Anschein hat, dass die letzte Generation jetzt schon unterwegs ist. Ja, Trost, Hoffnung, dass dieser Gott zu uns Menschen steht, zu seiner Schöpfung steht. Ja, und diesen Geist der Hoffnung in die Welt zu tragen, das Evangelium. Gott ist einer, der das volle Leben für uns will. Und zwar nicht nur erst irgendwann in Zukunft, sondern hier und jetzt. Ist für mich Teil des Evangeliums. Dass wir nicht alles selber leisten müssen und an unseren Fehlern verzweifeln müssen, ist auch ein Teil des Evangeliums. Ne, was wir so Gnade nennen und Vergebung und so das. Ja, ich denke, wenn wir als Menschen, die sich der Kirche verbunden fühlen, diese Hoffnung in die Welt tragen, dass es Alternativen gibt, lebenswerte Alternativen zu dem, was wir heute erleben. Dass diese Vision von einem gerechten Miteinander, von einer intakten Schöpfung und ja, von einem liebevollen Miteinander, dass das keine Illusion ist letztlich, sondern dass man es tatsächlich leben kann. Dass das durchs Leben trägt. Ich denke, dass, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir christliche Hoffnung in die Zeit gebracht. Dann wird auch Kirche wieder glaubwürdig. Wir brauchen uns gar nicht zu unterhalten über all diese Skandale in der letzten Zeit. Ich habe nur so ein Unbehagen so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Ich bin ja nun mal an der Uni, wie zum Teil Kirche sich in der Öffentlichkeit verkauft. Ich habe es vorhin schon so angedeutet. Ne? Lesen Sie mal das Programm der Studierendengemeinden Land auf Land ab. Da gibt es immer so drei Top-Themen. Gender, Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Klimakatastrophe, Klimawandel und so. Und ich sage, das ist alles richtig und wichtig. Aber es ist nicht das, was die christliche Vision von einer besseren Welt, vom Evangelium, verkörpert. Den Menschen mitzuteilen, dass wir aus der Hoffnung leben, und dass es möglich ist, im christlichen Sinne Gesellschaft zu gestalten mit der geschenkten Zeit, die wir haben. Ja. Jetzt kommt vielleicht noch das Gericht. Will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wie gesagt, all das, all diese Bilder sind Bilder. Paradies, ewiges Leben. Gemeinschaft mit Gott und so weiter. Bilder, die uns plastisch machen, wie toll das ist, was da auf uns wartet. Und wo wir jetzt schon einsteigen können, wo Jesus schon sagt, in der Gemeinde kann das schon Gestalt gewinnen, jetzt und hier und heute. Wir müssen nicht warten, bis. Ja? So, lass das Wirklichkeit werden. Dann das Gericht ist auch ein Bild. Wofür? Das Endgericht mit all seinen Schrecken, die damit verbunden sind, ist ein Bild dafür, dass Gott global Gerechtigkeit herrscht. Dann könnte man sagen, geht es nicht ein bisschen anders? Muss man da so mit schwarzer Pädagogik da arbeiten? Fragen Sie mal die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, die sich ein Leben lang um ihr Leben gebracht gefühlt haben, zu Recht, zu Unrecht, sei dahingestellt, egal. Die sich, ja, die unter Unrecht leiden, unter Verfolgung, unter allem Möglichen. Hier ist der Gerichtsgedanke ein tröstlicher Gedanke. Kein Unrecht ist irgendwie in den Wind geschrieben bei Gott. Gott ist der Anwalt der Gerechtigkeit. Und wenn ihr den Gerichtsgedanken wegtut, ausspart, ja, welche Motivation hat man dann noch überhaupt gerecht versuchen zu handeln selber? Wenn da nichts kommt, wenn keine Strafen drohen, keine Sanktionen sind, was soll's? Ne, das ist wie im Straßenverkehr. Wenn man weiß, wo die Blitzen sind und wie oft geblitzt wird und so weiter, ist die Motivation nicht so hoch, sich an die Regeln zu halten. Wenn man aber, wenn es aber teuer wird, ne? So wie in der Schweiz, sind Sie in der Schweiz schon mal zu schnell gefahren? Ja, es ist ein, ja, diese Ankündigung, Androhung von Strafe ist schon ein wichtiges Regulativ, ne? Dass das menschliche Miteinander dann auch funktioniert. Und die Rede vom Endgericht hat genau diese regulative Funktion, meine ich. Ne? Auch schon mal ein bisschen so, ja, nichts von dem, was ihr tut, ist in den Wind geschrieben. Nichts von dem, was ihr tut, ist irgendwo im luftleeren Raum. Sondern was ihr mit eurer geschenkten Zeit anfangt, das hat auch immer so diese Dimension, ihr seid verantwortlich. Ja? Und am Ende wird Gerechtigkeit hergestellt. Das ist gut für die einen und vielleicht nicht so gut für die anderen. Ja? Also aussparen ist schwierig. Aber ich sag noch mal, es ist ein Bild. Es ist ein Bild, da stellt man sich so einen großen Gerichtssaal vor und am Ende wird wie in einem Gerichtsverfahren genau geguckt, abgewogen und dann das Urteil gesprochen. Die Frage ist, wenn es denn ein Bild ist, wie wird es wirklich sein? Können wir wieder sagen, totaliter, ganz anders. Es könnte ja auch ganz anders kommen. Und jetzt komme ich nochmal auf den zweiten Petrusbrief. Es könnte ja auch sein, dass Gott in seiner Güte, in seiner Geduld, in seinem Versöhnungswillen deshalb die Weltgeschichte immer weiter laufen lässt, um dieses Gericht nicht stattfinden lassen zu müssen. Den Anschein hat es fast nach diesem. Gottes Wille wäre es, wenn alle Menschen zu ihm fänden. Und dann müsste er gar nicht mehr Gericht halten. Charmanter Gedanke. Oder nehmen wir mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennen wir. Lukas 15. So. Ja. Die Blicke fokussieren sich ja immer auf den verlorenen Sohn, den armen Kerl, ne? Der da am Schluss dann doch in die Arme genommen wird vom Vater und ja, in seine Rechte wieder eingesetzt wird, ist es ja auch ein kuscheliges Gleichnis. Also wenn es eines gibt, was der schwarzen Pädagogik so wirklich widerspricht, dann ist es dieses Gleichnis. Das haben alle Studierenden gern. Die anderen Gleichnisse, wo da irgendwo vom Gericht geredet wird, machen wir Bogen drum, brauchen wir nicht. So. Ja? Aber dieses Gleichnis. Aber es geht hier auch um das gleiche Thema. Es geht um die Frage, wer wird am Ende bei dem Freudenfest Gottes dabei sein? Der Sünder, der seinen Irrweg erkennt, umkehrt und zu seinem Vater zurückfindet, der ist dabei. Was aber, und das wird meistens übersehen, was ist mit seinem älteren Bruder? Der nun sein Problem damit hat, dass er über Jahrzehnte möglicherweise auf alles Mögliche verzichtet hat, auf Freizeit, auf Party, um den Hof seines Vaters in Gang zu halten. Der hat malocht das ganze Leben und am Schluss kommt sein Halotri-Bruder wieder und da muss er das Erbe nochmal teilen. gefällt ihm gar nicht, der Gedanke, und er schmollt auf seiner Scholle. Sein Vater geht ihm hinterher und sagt, ey du, bevor du hier eifersüchtig, neidisch oder sonst was bist, alles, was mir gehört, gehört doch dir auch. Du hattest immer ein gutes Leben. Und jetzt ist dieser, dein Bruder, wiedergekommen, der war tot übertragen und ist wieder lebendig. Ist das nicht Grund dazu, dass du dich mitfreust? Wie er reagiert hat, der ältere Bruder, ob er sich hat, das wissen wir nicht. So. Vielleicht ist er auch da draußen geblieben. Das heißt, er hat sich dann vielleicht selber ausgeschlossen, weil er nicht versöhnungsbereit war. Vielleicht ist Versöhnung das Zauberwort, um Anteil zu bekommen an dieser tollen Vision, Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben, Paradies. Versöhnung. Der Schlüssel zur Hoffnung. Ein interessanter Gedanke und wurde manchmal in der Kirchen- und Dogmengeschichte weitergetrieben im Sinne einer Allversöhnung. Ja, wenn das so ist, dass Gott das Gericht nicht kommen lässt, dass möglichst alle Menschen gerettet werden, dann heißt das doch Allversöhnung, oder nicht? Das ist die Alternative zum Gerichtsgedanken. Aber Sie können sich selber ausrechnen, wenn man das so anstelle des Gerichts setzt, was dann passiert. Boah, ist doch egal, was ich mache. Ne? Wenn selbst der Adolf Hitler nachher versöhnt wird mit Gott.
Noch schlimmer, ich mich auch nicht versöhnen.
Ja, stell dich das mal vor. Oh, jetzt wird es eng. Ja, aber ne, es ist ein vielstimmiger Chor, den wir hier haben, in den Hoffnungs- und Gerichts- und sonstigen Visionen. Man muss sie zusammennehmen. Also das mit der Versöhnung ist ganz wichtig. 2. Petrus 3 ist ganz wichtig. Gott will eigentlich dieses Szenario nicht. Ja, aber die Ernsthaftigkeit, das Unrecht ist nicht in den Wind geschrieben. Muss auch sein.
Ja. Des freien Willens. Ne? Man ist auch mal zu weit weg. Ne? Prädestination kommt ja damit rein. Was ich, sind wir vorherbestimmt. Aber wenn wir wirklich vorherbestimmt sind, alle Gottes Reich zu sehen, im Himmlischen, dann bräuchten wir das Gericht ja nicht.
Ja. Ne? Ja. Der freie Wille ist ganz wichtig. Lieber Herr Luther, Verzeihung.
Versöhnung kann nicht klappen.
Ja, ja. Ja, das ist vollkommen. Jetzt wird aufgemischt.
Nein, ich würde sagen, das schließt ja nicht aus. Und nicht, auch bei uns hat er Gericht nicht primär zu verurteilen, sondern hat er den Sinn, Dinge wiederherzustellen, Dinge in Ordnung zu bringen. Also, dass eine Versöhnung nicht unbedingt heißt, es war alles toll, und im Gegenteil Versöhnung voraussetzt, dass Dinge auch ändern werden und geklärt werden. Da muss man ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit den Gedanken schon auch.
Ja, richtig. Also ohne den freien Willen, gebe ich Ihnen vollkommen recht, funktioniert die ganze Bibel nicht. Ja? Auch wenn Luther natürlich aus seiner Sicht was Richtiges erkannt hat. Ja? Aber das kann man damit nicht verrechnen. Also der freie Wille ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt von Lohn, von Gericht, von Verantwortung, von Vergebung und von sonst was reden können. Sonst wäre das alles sinnlos. Ja, jetzt bin ich irgendwie vom Konzept, glaube ich, völlig weg, aber es ist ja hoffentlich nicht schlimm. Also, ja, da kriegen Sie gleich noch, was ich eigentlich hätte sagen wollen. Das ist halt mal gleich. So, also, ich versuche nochmal zu bündeln und dann gucken wir auf die Uhr und dann können wir noch ein bisschen erzählen. Was können wir hoffen? Wir können hoffen, dass Gott diese Welt und unser Leben in Händen hält und trägt. Wir können hoffen, dass dieser Gott es mit uns am Ende gut machen möchte. Ja? Wir können hoffen, dass das, was wir an Unrecht, an Leiden und so weiter erleben, irgendwann ein Ende haben wird. Wir können hoffen, dass da nach dem Tod tatsächlich etwas weitergeht. Und wir können, glaube ich, vor allen Dingen auch hoffen, dass diese Hoffnung nicht erst irgendwann anfängt, sondern dass diese Vision sich auch heute schon hier und da, wo immer es gelebt wird, schon verwirklichen lässt. Und das finde ich das Faszinierende. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine Triebfeder zum Handeln. Ja, und wo wir so handeln, wie Jesus das darstellt, als Salz der Erde, als Licht der Welt, ja, da verändert sich das schon so in die Richtung dieser Vision. Das ist die Zusage. Da, wo ihr in der Gemeinde so lebt, da habt ihr das Reich Gottes schon installiert. Da wird es schon sichtbar. Und wenn es sichtbar wird bei euch, dann werdet ihr auch glaubwürdig in der Welt. Nun muss Kirche dann sich vielleicht nicht in erster Linie als Verwaltungsapparat verstehen, sondern als Leuchtturmprojekt Gottes. Ja? Bei den ganzen Skandalen, uns weht der Wind mitten ins Gesicht. Ich bin aber überzeugt, dass Menschen wieder zu dieser Kirche zurückfinden, oder bitte zumindest zum Glauben oder zu einer einzelnen Gemeinde zurückfinden, wenn Kirche ihr ureigenes Bild, nämlich die Hoffnung, wieder stark macht und in den Mittelpunkt steht. Auch wenn ihr alle glaubt, dass der Klimawandel nicht reversibel ist, dass der Weltkrieg ausbricht oder dass dieses und jenes passiert und alles ganz schlimm ist. Auch wenn ihr all das glaubt, wir glauben dagegen, dass Gott die Welt in Händen hält und dass es immer weitergeht und alles am Ende gut wird. Ja? Wenn wir diese Hoffnung in die Welt setzen und sie stark machen in der Verkündigung und sonst, dann kommen die Leute. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Katholische Kirche. Ich habe mit dir nicht so wahnsinnig viel zu tun, organisatorisch, sage ich mal ganz vorsichtig. Katholische Kirche hat natürlich, ähnlich wie unsere, auch ein Riesenproblem mit Abwanderung, mit Säkularisierung, Profanisierung. Natürlich auch mit dem Image, immer vorgestrig zu sein, irgendwo. Immer der Entwicklung hinterher zu gehen. Ich weiß auch genau, wie der derzeitige Papst Franziskus Papst wurde, installiert wurde. Da hat er 1, 2, 3 Symbolhandlungen gemacht, wo die Leute gesagt haben, boah, das ist es doch. Das ist es doch. Das macht Kirche wieder glaubwürdig. Was hat er gemacht? Wissen Sie das noch? Das schon. Bitte?
Heilig
gesprochen. Das interessiert die Menschen aber nicht so wahnsinnig sehr. Nein, er hat. Er ist rausgegangen, er hat den Gefangenen die Füße gewaschen. Er hat darauf verzichtet, sein Palazzo zu beziehen, da im Vatikan, und blieb bei seiner kleinen Wohnung. Ja? Was drückt das aus? Es drückt aus den Geist von Demut und ja auch irgendwo Schuldbekenntnis, ein Bewusstsein dafür, dass auch ein Papst ja seine Position nicht aus sich selber heraus hat, sondern dass er auch ein Mensch wie alle anderen Menschen ist. Ja, er hat die Füße gewaschen. Da ging ein Raunen durch die Gesellschaft. bei den Evangelien. Ja? Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Diese EKD-Vorsitzende, Sie wissen noch, diese Frau Käßmann hat der Kirche bei ihrem Abgang einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Nicht, weil sie abgegangen ist, sondern weil sie gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht und das ist ein dermaßen Fehler, da kann ich nicht mehr Vorbild sein. Ja, und hat ihr Amt aufgegeben. Und das ist völlig anders, als wir es in der Politik erleben, ja, wo jeder versucht, an seinem Chefsessel irgendwo festzuhalten. Das sind aber diese Zeichen, die breiten wir, wo man merkt, es geht auch anders. Es geht auch anders. Christliche Hoffnung heißt, es geht auch anders. Ja, erfrischend anders. Da ist auf einmal Platz für Leben, da ist auf einmal Platz für, ich kann meine Schuld eingestehen und es geht trotzdem weiter. Ja, Frau Käßmann hat es gezeigt. Und das ist eben das Image von Kirche, dass sie eben genauso ein verkrusteter Verein ist wie irgendeine politische Partei oder so, wird in dem Moment aufgebrochen. Da kommt wieder das Ureigenste von christlicher Botschaft durch. Diese Lebenshaltung, symbolisch, zeigt symbolisch, es geht auch anders. Da ist Wahrheit, da ist Glaubwürdigkeit und es lohnt sich, da mitzumachen. Ja, das sind nur so zwei Beispiele. Vielleicht zu wenig, ja, okay. Aber Hoffnungsschimmer. Es ist interessant, dass die im Gedächtnis bleiben. Ja? Mutter Teresa bleibt im Gedächtnis, Martin Luther King bleibt im Gedächtnis und wie sie alle heißen, Gandhi sogar, ja, die bleiben im Gedächtnis. Warum? Weil sie gezeigt haben, es geht auch anders. Und sie waren authentisch, sie waren bereit, ihr Leben für diese Überzeugung, für diese Vision, für diese Hoffnung hinzugeben.
Ich kann das aber auch in der Familie sagen und in der
Nachbarschaft. Ja, natürlich. Jeder kann das. Kommt nicht gleich in die Presse vielleicht und es gibt nicht gleich so einen Orden da vom Ministerpräsidenten oder so. Ja, aber ja, im Kleinen diesen Geist der Hoffnung, dass es auch anders möglich ist, immer wieder die Welt in die Umgebung tragen.
Sehen ja. Sie jetzt entspannte Gesichter von da vorne?
Ja. Schon. Und noch eines, letztes, das kommt der theologische Oberkampf. Politiker halten in der Regel so das Image an ihrem Chefsessel so gut es geht fest. Ne? Oder versuchen die wiederzukriegen, sie wie Trump und so. Und Putin und ja. Ne? Jetzt kommen wir zum Thema, was unterscheidet christliche Hoffnung eigentlich von anderen Religionen. Es gibt einen Text im Philipperbrief, nennt sich Christus Hymnus. Philipper 2. Steht da drin. Paulus zitiert. Jesus Christus, göttlicher Natur, hielt es nicht nötig, an seinem göttlichen Chefsessel festzuhalten, sondern entäußerte sich, wurde Mensch und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz und wurde danach erhöht über alle Mächte. Das heißt, diese Gesten von einem Franziskus oder von einer Frau Käßmann, von die Lebenshingabe eines Gandhi, Mutter Teresa, Bonhoeffer, ja, so. Das ist ganz analog zu diesem Gottesbild, was uns Christinnen und Christen unterscheidet von anderen Religionen. In einer ganz paradoxen Weise, nämlich wenn Sie Muslim fragen, was ist Gott? Allmächtig, barmherzig ist er auch, ja. Aber die Vorstellung, dass Gott auf den Gebrauch seiner Allmacht und seines Allwissens verzichtet, freiwillig, um uns Menschen am Ende zum Guten zu führen, bis zum Tod am Kreuz geht Gott runter. Das finden Sie keinen Heiligen. Ja, ein Gott, der sich selber ohnmächtig treibt, widerspricht dem traditionellen Denken, was eigentlich Gott sein könnte oder müsste. Fragen Sie die Philosophen, fragen Sie die Aufklärer, fragen Sie sonst wen. Wenn ich von Gott rede, dann muss aber, ne? Ganz da oben. Nee, der christliche Gott ist anders. Und er zeigt genau damit, dass man das Böse aus der Welt schaffen kann, aber nicht mit Gewalt, sondern mit Lebenshingabe, mit Liebe. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg, das können wir zeigen. Jetzt sind wir bei der Jahreslosung.
Ja.
Ja? So.